NZZ-Akzent. Als man am Dienstagabend in der Schweiz oder in Deutschland ins Bett ging, da konnte man sich nicht sicher sein, zu welchen Nachrichten man am nächsten Morgen aufwachen würde. Schließlich hatte US-Präsident Trump auf seiner Plattform Truth Social damit gedroht, die iranische Zivilisation in jener Nacht zu vernichten. Zumindest, wenn das Regime die Straße von Hormuz nicht öffnen würde. Doch dann kam es anders.
Just an hour and a half away from that deadline, President Trump seconds ago taking to Truth Social.
We're just getting some breaking news here about the war.
Suggesting that Trump has said, I agree to suspend bombing and the attack of Iran for a period of 2 weeks.
Wir warten also zu einer Waffenruhe auf. Und für die lobte Trump sich wieder einmal sehr als Friedensbringer. Aber auch das iranische Regime ließ im Staatsfernsehen seinen großen Sieg gegen die USA verkünden.
In Piruziro. به همه مردم ایران تبریک میگوییم و تأکید میکنیم که
Daniel, das sind zwei sehr unterschiedliche Lesarten.
Ja, das ist richtig, das sind zwei sehr unterschiedliche Lesarten, die sich dann auf eine gewisse Art aber auch gleichen. Also beide Kriegsparteien reklamieren einen großen Sieg für sich. Die Wahrheit, wenn man genauer ranguckt, liegt wahrscheinlich viel eher irgendwo in der Mitte. Im Großen und Ganzen kam diese Waffenruhe überraschend am Schluss dann trotz allem. Andererseits merkt man aber eben auch in der Region, dass es natürlich neben all den Fragen, die jetzt immer noch offen sind und auch der Unsicherheit, wie es weitergeht, dass es bei vielen Menschen natürlich so eine Erleichterung gibt, dass jetzt diese Apokalypse, die da angedroht wurde, doch nicht stattgefunden hat.
Waffenruhe statt Apokalypse. Offiziell sollen die Waffen zwischen den USA, Israel und Iran für 2 Wochen schweigen. Während sich Iran und die USA schon zu Gewinnern erklären, gibt es im Nahen Osten aber vor allem eines, sagt unser Korrespondent Daniel Böhm, Verlierer. Ich bin Sarah Ziegler. Daniel, Waffenruhen sind fragil. Wir sprechen gerade am Mittwochnachmittag miteinander und eben habe ich schon die Meldung gelesen, dass einige Golfstaaten doch wieder Angriffe erleben aus Iran. Wie viel Stabilität können wir da in den kommenden 2 Wochen dieser offiziellen Feuerpause erwarten?
Ja, nicht nur die Golfstaaten erleben immer noch Angriffe. Auch hier, ich sitze ja gerade im Moment in Beirut. Auch hier in Beirut im Libanon gab es eben noch mal eine ganz heftige Welle von israelischen Luftangriffen gegen verschiedene Ziele in der Stadt. Das zeigt also, auch wenn offiziell jetzt so eine Waffenruhe herrscht, gibt es immer noch Erschütterungen an verschiedenen Stellen dieser ganzen Region. Das zeigt eben auch, wie fragil die ganze Lage ist. Offiziell ist es ja vorgesehen, dass die Verhandlungen jetzt stattfinden über diese 2 Wochen und am Ende dieser 2 Wochen dann hoffentlich eine definitive Waffenruhe stattfinden wird. Hm. Ob es wirklich so weit kommt, ist in der derzeitigen Lage extrem fraglich. Denn es gibt ganz viele offene Punkte. Da sind einerseits die komplett unterschiedlichen Forderungen, die Amerikaner und Iraner haben. Da sind die Unterschiede an den verschiedenen Regionen. Also im Libanon ist die Lage eine andere als jetzt irgendwie am Golf. Hm. Ist fraglich, ob alle mitmachen. Israel hat auch andere Interessen als jetzt nur die Amerikaner. Also ist noch lange nicht garantiert, dass wir in 2 Wochen dann tatsächlich einen definitiven, nicht Frieden vielleicht, aber doch so ein definitives Ende dieses Krieges sehen.
Ja, du hast es schon angesprochen, es betrifft eine große, sehr unterschiedliche Region. Lass uns diese Region mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Als der Irankrieg Ende Februar losging, da hofften ja viele in Iran, aber auch im Rest der Welt, dass jetzt die Zeit für einen Regime-Change dort wirklich gekommen sei. Und mein Eindruck ist, tatsächlich feiert es sich ja aktuell als Sieger, dieses Regime, und scheint fest im Sattel zu sitzen, trotz allem.
Ja, wie fest das Regime im Sattel sitzt, ist unklar. Wir wissen ja ganz viele Sachen nicht aus dem Iran. Wir wissen nicht, der Nachfolger von Khamenei, also Mojtaba Khamenei, dessen Sohn, ob der noch am Leben ist oder nicht, wie verwundet der ist. Das sind ja ganz viele Fragen, die offen sind. Was sich aber als sehr schwierig herausgestellt hat, war dieses Ansinnen der Amerikaner und der Israelis, dieses Regime zum Einsturz zu bringen. Das hat offenbar nicht funktioniert. Die iranischen Sicherheitskräfte waren fähig, dem nicht nur zu widerstehen, sondern eben auch bis zum Schluss noch zurückzuschießen, Raketen, Drohnen auf die Nachbarländer abzuschießen und auch auf Israel. Wie stark jetzt dieses Regime noch ist, ist fraglich. Iran hat natürlich auch, muss natürlich viel einkassieren in dem Krieg, ist viel kaputt gegangen dort. Es gab einen Wechsel auch in der Machtstruktur. Als der Krieg losging, war Ayatollah Khamenei, der Revolutionsführer, der war seit Jahrzehnten an der Macht. Inzwischen ist nicht ganz klar, wer an der Macht ist. Viele Beobachter vermuten, dass es vor allem die Revolutionswächter sind, die vorher schon sehr einflussreich sind, die jetzt definitiv möglicherweise die Macht übernommen haben.
Ja.
Das verändert natürlich das Regime. Aber die Probleme, die sind natürlich trotzdem noch da. Es gab einen Grund, warum eben im Januar so viele Leute auf die Straße gegangen sind. Das Land hat extreme wirtschaftliche Probleme, ist isoliert, ausgebombt und das ist natürlich jetzt noch schlimmer geworden.
Was erwartest du denn jetzt, was das Regime in dieser zweiwöchigen Feuerpause tun wird? Es stehen ja schon am Freitag zum Beispiel neue Verhandlungen an mit den USA in Pakistan. Welche Strategie kann man erwarten?
Also für die Iraner geht es, glaube ich, darum, dass sie halt für viele oder für manche Beobachter überraschend lange durchgehalten haben in diesem Krieg und eben fähig waren, nicht kollabiert sind und fähig waren, bis zum Schluss zurückzuschlagen, das jetzt auch in einen konkreten Erfolg umzumünzen. Sie werden eben jetzt versuchen, diesen 10-Punkte-Plan, den sie haben, wo verschiedene Punkte drin sind, möglichst umzusetzen. Dieser 10-Punkte-Plan ist sozusagen die Maximalforderung der Iraner. Da geht es darum, dass die Amerikaner ihre Basen abbauen im Nahen Osten, dass auch der Krieg im Libanon beendet wird.
Sanktionen alle eingestellt werden.
Richtig, Sanktionen eingestellt. Das sind Maximalforderungen. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass die Iraner das jetzt bekommen. Das ist ja immer so bei Verhandlungen. Das ist, man geht mal mit einer großen Forderung rein und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Ich glaube, Iran wird jetzt versuchen, halt einfach möglichst halt den Gewinn zu maximieren, um aus diesem Krieg halt, in Anführungszeichen, damit das Regime aus diesem Krieg etwas Positives für den Gewinn mitnehmen kann.
Was wissen wir gerade darüber, wie die iranische Bevölkerung auf die Feuerpause reagiert und was sie jetzt tun wird?
Das ist ja so schwierig zu sagen. Im Iran gibt es ja immer noch dieses Internet-Blackout. Man erinnert sich, das gab es ja auch schon vorher. Ich glaube, da wird sich auch zeigen, wie der Zustand im Land selber ist. Während dem Krieg hat das Regime natürlich nochmal die Daumenschrauben angezogen. Man hat ja auch gesehen, diese Demonstrationen, die es gegeben hat im Januar, die wurden eigentlich zusammengeschossen. Da hat sich auch niemand erhoben. Das ist auch nicht zum ersten Mal so. Das war ja im letzten Krieg im Sommer letzten Jahres ähnlich. Es gibt aber auch natürlich die Leute, die dem Regime die Stange halten. Man darf nicht vergessen, 13 Millionen Iraner haben bei der letzten Wahl für einen sehr konservativen, extrem regimetreuen Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl gestimmt.
Mhm.
Viele dieser Leute fühlen sich natürlich bestärkt. Die gehen natürlich auch mit der Erzählung des Regimes mit, dass man eben jetzt diesem Angriff widerstanden hat, dass man stärker rausgeht. Ich glaube, es kommt halt darauf an, was jetzt am Ende rauskommt, wie dann auch innerhalb der Machtelite in Teheran halt die Karten verteilt werden. Das ist ja auch alles noch nicht genau klar. Was aber natürlich klar ist, sind natürlich, dass die ganz normalen Iraner und Iranerinnen, die eben auf die Straße gegangen sind damals, die eine Veränderung wollten, dass das natürlich die großen Verlierer dieses Kriegs sind. Diese Veränderung, die viele sich gewünscht haben, vielleicht gab es nicht. Stattdessen wurde das Land einer extremen Bombenkampagne überzogen. Vieles ist kaputt. Man darf auch nicht vergessen, viele Menschen sind gestorben bei diesen Angriffen. Also das sind eigentlich die Leidtragenden, wenn man so will.
Iran und die USA, das sind zwei Kriegsparteien. Die dritte große ist Israel. Und die Regierung dort hat der Feuerpause ebenfalls zugestimmt, zumindest in Bezug auf Iran. Wollten sie das oder mussten sie das, um ihrem amerikanischen Partner zu gefallen?
Israel kann diesen Krieg zwar alleine vielleicht weiterführen, aber es hat sich ja schon im vergangenen Jahr gezeigt, dass Israel alleine mit seiner Luftwaffe keinen entscheidenden Schlag durchführen kann.
Mhm.
Die Israelis sind deswegen auf die Amerikaner natürlich auch angewiesen. Amerika ist der größere Partner von beiden und da gab es sicher auch ein Bewusstsein, dass man da mitziehen muss. Die Frage ist natürlich, was das jetzt für die Israelis bedeutet, für Benjamin Netanyahu, der einen kurzen und entscheidenden Krieg versprochen hat.
Ja.
Das Resultat bekam er nicht. Gleichzeitig ist diese offene Flanke im Libanon immer noch da. Da wurde ja bis heute weitergekämpft. Netanyahu hat gesagt, da hört es nicht auf. Die Frage ist, kann er sich mit seinen Punkten bei Trump durchsetzen? Oder sagt Trump, so, nach einem Monat, ein bisschen mehr als ein Monat ist genug, ich will das hier beenden. Und setzt sich über die Israelis hinweg. Das ist halt das, was sich auch in den nächsten Tagen und vielleicht zwei Wochen zeigen wird.
Konntest du aus Beirut heraus, wo du sitzt, mitbekommen, wie in Israel, vielleicht auch in der Bevölkerung, die Reaktionen auf diese Feuerpause sind? Weil auch Israel hat ja einiges abgekriegt in der Zeit.
Das ist schwierig mitzubekommen für mich natürlich. Ich war eben in Beirut, ich war auch viel am Golf unterwegs in dieser Zeit. Ich war an der Straße von Hormuz, ich bin viel gereist, weil es ja ein Krieg ist, der überall stattgefunden hat in dem Nahen Osten. Mhm. Mit Gesprächen mit Kollegen, die dort stationiert sind, habe ich natürlich auch mitbekommen, dass es eine Veränderung in der Stimmung gab, dass am Anfang mehr Zustimmung herrschte für diesen Krieg und natürlich auch die Tatsache, dass die Leute lange Zeit immer im Bunker verbringen mussten, dass natürlich die Ergebnisse, die man sich vielleicht erhofft hat, dann eben nicht zustande kamen. Mhm. Es kann schon auch sein, dass das natürlich dort auch politische und innenpolitische Folgen hat.
Das sind Dinge, die du mitbekommen hast. Dinge, die du auch mitbekommst, sind eben weiter Raketen, die auch in Libanon landen. Da lebst du. Hier will Israel keine Feuerpause machen. Was steckt da dahinter?
Ja, steckt halt dahinter, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt. Iran betrachtet die Libanon-Front als Teil seines Milizenapparats. Sagt halt, wenn, dann muss überall der Krieg beendet werden. Israel hingegen hat ein anderes Interesse im Libanon. Libanon ist ein Nachbarland. Man hat da mehrere Kriege gegen die Hisbollah-Miliz geführt. Eine verbündete Truppe des Iran, sehr stark beeinflusst ist durch die iranischen Revolutionswächter. Mhm. Und die Israelis sagen halt, das entscheiden wir, wann dieser Krieg hier zu Ende ist. Und deswegen gibt es einen Willen, auf der israelischen Seite den Krieg weiterzuführen zu einem Ergebnis, wo man dann zufrieden ist damit. Was das bedeutet, weiß niemand. Es gab da verschiedene Ansagen. Mhm. Im Moment steht Israels Armee im Südlibanon. Die sind da einmarschiert in einer großen Bodenoffensive, haben viele Dörfer zerstört und auch Bevölkerung vertrieben von dort, um angeblich eine Sicherheitszone zu schaffen. Für die Bevölkerung Libanons der Horror. Über 1 Million Menschen sind vertrieben. Das Land kommt aus dieser Spirale nicht heraus. Mhm. Und ist mehr oder weniger gefangen zwischen Hamas und Amboss. Auf der einen Seite die Israelis, auf der anderen Seite die Iraner, die mit der Hisbollah im Libanon halt auch schalten und walten, wie sie wollen und sich eigentlich um das Los der Bevölkerung in dem Land total futieren.
Für Libanon gibt es also auch offiziell keine Pause. Für die anderen Golfstaaten sollte es die eigentlich schon geben. Jetzt haben wir eben schon gesagt, am Mittwoch wurden bereits aus Kuwait und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten trotzdem noch Angriffe in dieser Feuerpause gemeldet. Trotzdem gehen wir jetzt mal davon aus, es bleibt halbwegs stabil. Wie wird diese Waffenruhe in den anderen Golfstaaten aufgenommen?
Es gibt halt einen gewissen Schock über das Ausmaß, wie man in diesen Krieg hereingezogen wurde. Man darf ja nicht vergessen, alle Golfstaaten haben sich eigentlich ganz stark gegen diesen Krieg ausgesprochen, haben auch zum Teil offiziell zumindest den Amerikanern verboten, die dort existierenden Basen für Angriffe auf den Iran zu nutzen. Mhm. Es hat aber nichts genutzt, die bekamen dann trotzdem lauter Breitseiten ab und wurden eben mit Drohnen und Raketen beschossen. Das meiste konnten die abwehren, aber die Abwehr allein ist nicht das Problem. Die Golfstaaten, Orte wie Dubai, Abu Dhabi und Doha hatten ja auch so ein Entwicklungsmodell, was für ein anderes Modell des Nahen Ostens stand. Man hat eigentlich davon ausgegangen, dass man die Kriege und Krisen der Vergangenheit hinter sich lässt, dass man offene Wirtschaften aufbaut, vom Öl unabhängig. Und da wurde einem jetzt die Fragilität des eigenen Entwicklungsmodells, wenn man so sagen will, ziemlich stark vor Augen geführt in den letzten Wochen. Es zeigte sich auch, dass die Golfstaaten bis zum gewissen Grad eben machtlos sind, sahen sich dann plötzlich eben im Kreuzfeuer wieder. Mhm. Für die Golfstaaten ist es wirklich eine schwierige Situation. Was macht man jetzt? Rüstet man auf? Versucht man auch ein bisschen muskulöser zu werden? Wie geht man der Zukunft um eben die Bevölkerung, die ja zum Teil ganz oft aus Ausländern besteht, dort hingezogen sind, zu beruhigen und davon zu überzeugen, dass es eine Zukunft gibt hier? Also da kommen große Fragen auf die Golfstaaten zu, sofern denn der Krieg auch nicht wieder weitergeht.
Ja, und für die Region auch ein ganz wichtiger Faktor, auch wenn die Golfstaaten versuchen, sich vom Öl zu lösen, die Sperrung oder die Restriktionen in der Straße von Hormus waren das oder eins der großen Themen dieses bisherigen Kriegsverlaufs. Was können wir da jetzt erwarten in der Feuerpause? Was wird da buchstäblich in Bewegung kommen? Du warst ja selber auch vor Ort.
Ja, diese Wasserstraße war am Endeffekt dann wahrscheinlich eben der entscheidende Punkt.
Ja.
Es hat sich ja dann ziemlich schnell rauskristallisiert. Das haben wir jetzt auch gesehen. Der wichtigste Punkt, warum Trump dem Waffenstillstand zugestimmt hat, war, dass die Iraner gesagt haben, dass die Straße von Hormuz ab sofort befahrbar ist. Das zeigt, um diese Straße ging es. Es war ein Riesenfaktor für alle, nicht nur für die Golfstaaten. Die ganze Weltwirtschaft hat ja darunter gelitten, dass diese Straße zu war. Da geht ein Fünftel aller Öl- und Gasexporte durch. Ich glaube, langfristig ist es schwierig, weil wenn die Iraner das schaffen, auf irgendeine Art eine Kontrolle über diese Wasserstraße zu behalten, dann
eine Maut zum Beispiel ist
richtig
angedacht.
Dann bedeutet das natürlich für die Golfstaaten, für die Einrennerstaaten einen wahnsinnigen Rückschlag auch des eigenen Einflusses.
Ja.
Und die Auswirkungen dessen sind natürlich unabsehbar auf die Weltwirtschaft, auf die regionale Stabilität, auf die Art und Weise, wie die Anrainerstaaten damit umgehen. Also bis hin, dass es einen Präzedenzfall schafft. Also das ist natürlich, ich glaube, der entscheidende Punkt, wie es jetzt da weitergeht, was für einen Umgang man mit dieser extrem wichtigen Wasserstraße findet.
Die auch ein großes Anliegen für Donald Trump war. Schauen wir jetzt am Ende nochmal auf diesen Mann, der die Apokalypse terminierte und dann kurze Zeit später wieder absagte. Wie müssen Trump und seine Regierung diese Pause jetzt nutzen?
Also die große Frage ist natürlich, das hat man sich immer gefragt bei Trump in den letzten Wochen, was will er eigentlich? Ja. Also anfangs war eben, ging es um Regime-Change im Iran, dann ging es darum, die Iraner zurückzubinden, dann war die Rede von der Straße von Hormuz. Wenn Trump die Iraner zu Konzessionen bringen will, muss er sich ja irgendwann auch bewusst sein, wo seine Präferenzen sind, was er will, was seine roten Linien sind, was nicht. Das scheint alles sehr chaotisch und ich glaube, es wird sich jetzt in den Verhandlungen in den nächsten 2 Wochen zeigen, ob Trump da über eine Strategie verfügt und ob es überhaupt möglich ist, von den Iranern mehr abzuringen, als das vor dem Krieg der Fall war. Und das ist ja die große Frage am Schluss, auch für die Amerikaner, die viel Geld ausgegeben haben für diesen Krieg. Ganz abgesehen von allen anderen Fragen, hat sich das eigentlich überhaupt gelohnt oder hätte man mit den Iranern schon vorher reden können und schon vorher eigentlich ein ähnliches Auskommen finden können?
Daniel, danke für deine Einordnung dieser sehr fragilen Situation.
Danke dir und Grüße zurück nach Zürich.
In NZZ Akzent und auch in unserem wöchentlichen Podcast NZZ Geopolitik schauen wir seit Wochen intensiv auf den Iran-Krieg. Dort könnt ihr euch noch viele unterschiedliche Perspektiven, Geschichten und Analysen zum Konflikt anhören. Und natürlich bleiben wir für euch dran. Das war NZZ Akzent. Ich bin Sarah Ziegler. Macht's gut.